Herzlich willkommen in der Sportfamilie, dem Podcast für Fitnessrevolutionäre. Hier erwarten dich Interviews mit spannenden Menschen und Wissensfolgen mit direkt umsetzbaren Ideen zur Verbesserung deiner körperlichen, geistigen und emotionalen Fitness und Gesundheit.
Herzlich willkommen in der Sportfamilie, Ingo. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Das ist keine akademische Geringschätzung, weil wir haben nämlich eine Premiere heute. Du bist der erste Professor. Wir hatten schon einige akademische Weihen, aber für einen Professor bist du heute der erste, mit dem ich sprechen darf, und freue mich total, dass du hier bist. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, und zwar den Schulsport in Deutschland, aber auch wir blicken da, glaube ich, relativ tief in den Maschinenraum hinein. Ich habe ja mit dem Leon auch schon in einer anderen Folge über unsere Erfahrungen und ja unsere Geschichte mit dem Schulsport gesprochen. Heute geht es so ein bisschen mehr um die akademische Seite, um das, was sich tut in der Wissenschaft und Forschung zu dem Thema. Du hast ja da auch einige spannende Verknüpfungen auch zu den sogenannten MINT-Fächern. Was das genau ist, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Aber ich freue mich jetzt erstmal, dass du hier bist, und heiße dich ganz herzlich willkommen bei uns in der Sportfamilie.
Ja, vielen lieben Dank, Max, für die wertschätzende Einführung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich möchte noch ein paar Schlaglichter, weil dein Lebenslauf ist natürlich total interessant und du hast auch schon einiges erlebt. Ich gebe jetzt hier nur ein paar Schlaglichter, damit man so ein bisschen ein Gefühl bekommt, an was du arbeitest, an was du forschst, mit was du dich beschäftigst. Und zwar bist du Professor für Sportpädagogik, Sportsoziologie und Gesundheitsbildung, aktuell in Freiburg. Davor warst du in Karlsruhe. Du hast aber auch schon an der Sporthochschule Köln gelernt und gelehrt. Du warst auch schon Gastdozent, du warst an der Sorbonne. Das ist ja auch eine der Elite-Universitäten weltweit. Du hast oder kümmerst dich um diese interdisziplinäre Didaktik der MINT-Fächer und bist aber auch natürlich Experte für Sport und wie man das auch dann verknüpfen kann mit diesen eher naturwissenschaftlich geprägten Fächern. Und jetzt wollte ich mal fragen, ist das so ein ganz grob ein korrekter Steckbrief über dich? Fehlt irgendwo was? Magst du was ergänzen oder kann man damit ganz gut leben erstmal?
Damit kann ich sehr gut leben. Vielen Dank. Wenn ich mich vorstelle, dann betone ich immer noch das Lehramt, dass ich für das Lehramtsstudium brenne, dass ich versuche, Schule und Unterricht zu stärken. Gemeinsam mit meinem Team arbeiten wir daran. Das ist so ein inhaltlicher Schwerpunkt. Natürlich jetzt mit dem Sportunterricht im Fokus. Also völlig richtig, was du dargestellt hast.
Und vielleicht zum Einstieg gehen wir so ein bisschen durch die Hintertür. Und ich frage dich jetzt erstmal über deine eigene Sozialisation im Sport. Die Frage stellen wir ja auch jedem. Also ich habe gelesen und da war ich gleich sehr fasziniert. Du hast ja auch viel erreicht im Sport selber. Du bist ja, wenn ich es richtig gelesen habe, deutscher Meister Street-Basketball geworden oder 3x3-Basketball, der ja auch zu olympischen Meriten gekommen ist mit unseren Mädels, die Gold gewonnen haben und der gerade so ein bisschen, kann man sagen, fast in aller Munde war und ist. War das dann auch deine erste Berührung mit Sport? Bist du über Basketball dann so ein bisschen sozialisiert worden? Vielleicht magst du da mal einsteigen über deine eigene Geschichte mit dem Sport.
Sehr gerne, ja. Basketball war meine große Leidenschaft, was ich mehrere Jahrzehnte betrieben habe. Ich glaube, etwa mit 6, 7 habe ich schon angefangen, ganz früh, bis nachher leistungsmäßig orientiert, in mehreren Mannschaften gespielt, im Verein, also so eine typische wettkampforientierte Sozialisation im Sport. Das hat mir immer viel Freude gemacht, hat auch dazu geführt, dass ich so teilweise bis zu 6 Tage die Woche mit dem Sport verbracht habe, auch als Trainer tätig, als Schiedsrichter. Und neben Basketball, das war durchaus meine Hauptsportart, habe ich, ich glaube, bis Anfang 20, und dann habe ich gemerkt, ich bin einfach nicht groß genug gewachsen. Und da habe ich teilweise in Köln trainieren dürfen mit Tibor Pleiss, früher Marcin Gortat, beide, die haben es in die NBA geschafft. Und die waren dann genauso schnell wie ich, aber nochmal 1, 2 Köpfe größer. Und von daher war dann für mich irgendwann auch Endstation im leistungsorientierten Basketball. Ich habe aber nebenbei auch in meiner Kindheit schon diverse Feriencamps gemacht, Tennis gespielt, Badminton, Tischtennis. Wir hatten mal Schwimmferiencamps. Und ganz früher war ich sogar mal als im Fußball aktiv, da aber im Tor, ich glaube, da hat mir schon das Springen und sich hinwerfen Freude gemacht und das Springen durch die Luft fliegen, das war dann auch was, was mich für den Basketball begeistert hat. Da ist vielleicht eine kleine Brücke.
Du warst wahrscheinlich auch Feuer und Flamme bei der WM letztes Jahr, oder? Also ich bin hier mit meinen Kindern wirklich auf und ab gesprungen. War sicher auch ein schöner Moment für dich.
Ja, natürlich. Ich bin dem Basketballsport immer noch sehr verbunden, steckt noch ganz viel Leidenschaft drin. Wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile auch in viele andere Sportarten, Sportbereiche reingeschaut habe und mich da auch sehr, sehr für begeistern kann. Also ich bin da im höheren Alter eher auf was breiter geworden, aber Basketball ist immer noch so der Kern.
Du hattest es jetzt schon gut beschrieben mit dem Basketball und deiner sportlichen Prägung, sag ich mal. Aber vielleicht, wenn man da auch so ein bisschen jetzt mal auf unser Thema linst. Ich habe auch selber in Vorbereitung auf das Gespräch und auch im Gespräch mit Lehrern über das Thema nochmal über die eigenen Erfahrungen im Schulsport nachgedacht. Und da kamen einige Sachen aus dem tiefen Keller des Gedächtnisses wieder hoch. Wie war das bei dir? Also hat die Schule da jetzt auf ein bisschen direkt gefragt einen guten Job gemacht oder hast du eher trotz der Schule deine Begeisterung für Sport entwickelt und behalten?
Oh, also ich habe eine ganz gute Erinnerung an Schulsport. Ich glaube, es ist mir immer leicht gefallen, dadurch, dass ich das Sport Teil meines Lebens war, dass mir vieles leichter gelungen ist, habe ich auch den Schulsport gerne gemacht. Und ich fand es besonders schön, dass ich neue, andere Sportarten oder Bereiche kennengelernt habe. Also nicht nur die 1, 2, 3 Sportarten, die ich vielleicht dann in meinem Freizeit gemacht habe, sondern auch verschiedene andere Dinge kennengelernt habe. Insgesamt würde ich sagen, hat mir der Sportunterricht eher Freude bereitet. Ich kann mich aber auch, wenn ich jetzt so tief krame, im Gedächtnis an 1, 2 Momente erinnern, die mir ja immer noch hängen geblieben sind. Das eine ist gewesen, als wir Basketball gespielt haben, also meine Sportart im Schulsport. Und dann habe ich einen relativ harten Pass an einen Mitschüler gespielt, der aber nicht so gut im Bällefangen war. Es war eigentlich gar keine Absicht, aber in dem Moment hat mein Sportlehrer damals den ganzen Betrieb angehalten und alle zusammengerufen und dann doch mein Verhalten ja verurteilt. Ich war damals natürlich sehr beschämt, weil es mir gar keine Absicht war, ihn irgendwie zu gefährden mit einem hart gespielten Pass. Aus heutiger Sicht kann ich es aber verstehen. Das ist tatsächlich was, das wir... Aber auch ein Grundthema im Schulsport. Wir haben Kinder, die in bestimmten Sportarten gut sind, weil sie das in Vereinen machen, außerhalb der Schule. Man könnte sagen, ein außerschulisches Referenzsystem, in dem sie Fähigkeiten lernen und das mit in den Sportunterricht reinbringen. Und dann haben wir ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung für Sportlehrkräfte, wie man dann trotzdem Unterricht auch gut gestalten kann. Ich denke, deshalb ist das ein Beispiel, das mir in den Sinn gekommen ist. Und das andere, das ja, aber so auch noch nicht erzählt, ist, man müsste so 5., 6. Klasse gewesen sein. Und wir hatten damals tatsächlich 2-mal die Woche Sport, was ja aus heutiger Sicht eigentlich schön ist. Und ich fand es aber dann ganz praktisch, die Sportsachen einfach zwischen den 2 Tagen in der Schule zu lassen, im Turnbeutel und gar nicht mit nach Hause und zu waschen. Das hat dann in meinem Alter dazu geführt, dass es natürlich nicht immer gut roch. Und wir haben dann Tanzen gemacht und mussten auf einmal in der 5., 6. Klasse dann Jungs mit Mädchen ganz eng zusammen eine Tanzchoreografie üben. Und das ist mir bis heute sehr peinlich, dass es dann auf einmal hieß, was riecht denn hier nicht so gut? Ich habe daraus gelernt und also sind die Erfahrungen. Ja, vielleicht warum mir das einfällt, überlege ich natürlich auch gerade. Ich vermute, weil Sportunterricht auch da eine Besonderheit hat. Wir haben eine sehr starke Unmittelbarkeit, Körperlichkeit, Sichtbarkeit. Anders als, denken wir an Mathematik, da sitzen die Kinder und Jugendlichen relativ über ihre Sachen gebeugt und arbeiten. Man kriegt gar nicht besonders viel von den anderen mit, von seinen Mitschülern und Mitschülern, wenn dann alle daran arbeiten. Aber im Sport sieht man sofort, wer kann denn gut die Bälle fangen, wer kriegt die Übung hin, wer macht viel Blödsinn, ist peinlich mit seinem Körper beschäftigt. Das ist ja auch ein wichtiges Thema in der Pubertätsphase. Ich glaube, das ist auch eine Besonderheit des Faches, wo man sich Gedanken machen muss, auch in der Ausbildung, wie man das als Sportlehrkraft denn gut aufnimmt. Soweit meine 2 Anekdoten zur eigenen Erfahrung.
Ja, vielen Dank, dass du die hier geteilt hast. An das Tanzen kann ich mich auch noch erinnern mit den Mädels, war natürlich auch sehr aufregend. Bei uns war das dann eher in Bayern oder in München dann im Skilager, war das dann, wo dann auch Schieber getanzt wurde, der enge Tanz. Aber Tanzen im Rahmen des Schulsports, das ist natürlich auch etwas vielleicht ungewöhnlich, ich weiß es nicht. Aber ja, danke, dass du die Anekdoten hier geteilt hast. Wir gehen auch gleich wieder auf das Thema des Schulsports. Du hast auch da schon zwei interessante Aspekte genannt. Ich will aber jetzt noch so ein bisschen, um dich vorzustellen, beziehungsweise dann auch deinen Weg nachzuvollziehen. Also du bist ja jetzt natürlich ein Professor, der weiter lernt, der lehrt, der sich der Wissenschaft verschrieben hat. War das bei dir vorgezeichnet? Ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber bist du da eher so Stück für Stück reingestolpert oder war das dann schon relativ schnell klar oder wie ging dann dein Weg weiter? Also vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen von Ende der Schulzeit bis hin zu Beginn des Studiums. Und ich weiß nicht, ob man schon früh dann das Bild von sich als Professor hat, wahrscheinlich die wenigsten. Wie war das bei dir?
Ja, ich habe das natürlich nicht von vornherein schon so gewusst. Ich kann mich im Nachhinein erinnern, dass ich schon als Kind im Grundschulalter fand ich schon interessant, wenn in Fernsehsendungen Leute waren, die sich irgendwie forschend mit irgendwas auseinandersetzten. Da war ich immer neugierig, aber das heißt ja nicht, dass man das selber auch unbedingt macht. Das kam erst deutlich später. Meine eigentliche Sozialisation ist gewesen, durch den Sport, wo ich Trainer war, schon ganz viel Erfahrung sammeln zu dürfen, wie man denn mit jüngeren Kindern umgeht, wie man denen was beibringt, wie man dann auch vielleicht so ein Training strukturiert. Das habe ich ab dem Alter von 14 bis zum Studiumsbeginn schon zwei, dreimal die Woche gemacht und mich damit eigentlich selbst beschäftigt, vieles autodidaktisch, mir Dinge abgeschaut. Und das hat dazu geführt, dass ich Lehramt als Berufsweg für mich entdeckt habe. Das hat mir viel Freude gemacht. Ich habe mich dann natürlich unter anderem für das Fach Sport entschieden, aber auch Mathematik und Philosophie als Fächer, die ich gerne studieren und lehren wollte. Und dann habe ich im Studium gemerkt, dass mir die Auseinandersetzung auch mit abstrakteren Sachen Freude macht. Und ich glaube, ein Schlüsselmoment ist gewesen, als ich eine Person, die hat gelehrt an der Deutschen Sporthochschule in Köln, Dr. Norbert Schulz, und er hat es irgendwie sehr spannend vorgelebt und Dinge besonders reflektiert, die mir so vorher gar nicht aufgegangen sind. Und da habe ich großen Respekt vor gehabt. Der hat mich motiviert, mich da tiefer mit auseinanderzusetzen und hat mich tatsächlich letztlich auch gefragt, ob ich bei ihm mitarbeiten möchte als Student. Das kann man ja machen als studentischer Mitarbeiter, einen kleinen Nebenjob. Und da habe ich unheimlich spannende Einblicke in ein großes Projekt bekommen. Da hat mich dann die Faszination richtig gepackt und weil ich schon als Student da 2 Jahre mitarbeiten durfte, habe ich mehr und mehr auch einen Einblick bekommen. Ich glaube, es ist ansonsten sehr schwierig, sich vorzustellen, was macht denn ein Professor oder eine Professorin eigentlich im Arbeitsalltag? Und da waren diese Einblicke sehr wertvoll für mich zu merken, da möchte ich weiter dran arbeiten. Und um dann Professor oder Professorin zu werden, muss man schon einige Jahre einplanen nach dem Studiumabschluss, muss eine Doktorarbeit erarbeitet werden, sogenannte Promotion. Wenn die dann zu den besseren Arbeiten gehört, dann hat man eine Chance weiterzumachen im Wissenschaftssystem, sich noch zu habilitieren oder durch sonstige Leistungen zum Beispiel auf eine Juniorprofessur zu kommen. Das war dann mein Schritt, für den ich nach Karlsruhe gewechselt bin und habe mich dann dort über mehrere Jahre beweisen können, so dass ich letztlich auch ein Angebot bekommen habe, jetzt in Freiburg zu arbeiten, worüber ich mich dann natürlich sehr gefreut habe.
Kannst du uns jetzt, also du hast gerade schon gesagt, ich glaube, es geht vielen so, dass man sich schwer den Alltag von einem Professor vorstellen kann. Jetzt kannst du das natürlich mit Leben und mit Bildern füllen. Kannst du uns da mal mitnehmen in eine Woche? Wahrscheinlich immer die Standardantwort, dass es keine klassische Woche gibt. Dann kann man vielleicht sagen, was sind denn so gleichbleibende Elemente von einer Woche bei dir, wie sowas konkret ausschaut?
Ja, das kann ich gerne mal versuchen. Also ein Teil, den man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen kann, das ist die Lehre, das Unterrichten, so wie es eigentlich alle aus der Schule kennen, nur dass wir das in der Uni auf einem höheren fachlichen Niveau machen und in der Regel auch weniger Unterrichtsstörungen, was die Studierenden sich da selbst gut organisieren können. Und wir dann in die Tiefe gehen, fachlich, fachdidaktisch, pädagogisch. Das würde ich sagen, macht so 1 bis 2 Arbeitstage von den 5 bis 6, die man so als Professor, Professorin arbeitet, aus. Und zu der Lehre gehört natürlich, dass man Seminare macht, Vorlesungen hält, aber auch Prüfungen, Bachelor-, Masterarbeiten betreut, besondere Anliegen in Sprechstunden noch klären kann oder per E-Mail. Das ist dann bei mir ganz häufig. Das wäre ein Segment, Lehre würde ich da als Stichwort drüber schreiben. Ein zweiter Bereich wäre Forschung. Wenn es gut läuft, macht das dann so 2 Tage der Woche aus, wo ich mich tatsächlich mit spannenden, innovativen Ideen beschäftigen kann. In der Regel arbeiten wir auch in einem Team zusammen. Wir machen uns Gedanken, was man zum Beispiel für den Sportunterricht entwickeln kann. Was kann man untersuchen? Was kann man vielleicht noch verbessern? Was würde Lehrkräften helfen? Dazu machen wir uns Gedanken, erproben was, oft auch mit Sportlehrkräften zusammen. Teilweise führen wir zum Beispiel Interviews mit Sportlehrerinnen und Sportlehrern durch, erkundigen uns also, was braucht ihr, was habt ihr schon an Wissen, was fehlt vielleicht noch. Dann würden wir Dinge entwickeln und testen, zum Beispiel neue Unterrichtssettings. Wie kann man beispielsweise mit digitalen Medien sinnvoll den Sportunterricht bereichern? Was sind aber auch Herausforderungen dabei? Ja, das wären so Forschungsthemen. Und natürlich gehört auch dazu, darüber zu berichten. Zum Beispiel durch Beiträge in Zeitschriften, in Büchern. Was wir auch machen, ist auf Konferenzen oder Tagungen reisen, dort dann unsere aktuellen Forschungsentwicklungen vorstellen, Feedback bekommen, was wir dann nutzen für weitere Gedanken. Und dazu gehört auch ganz viel Lesen, also immer wieder sich mit neueren Erkenntnissen von anderen Forschenden beschäftigen. Für mich jetzt als Professor gehört auch dazu, dass einige Doktoranden im Team Dinge produzieren, sich überlegen, dazu möchten sie gerne ein Feedback, eine Einschätzung von mir, dann setze ich Impulse, bespreche das, versuche das in eine konstruktive Richtung zu lenken. Und damit auch Leute mit mir arbeiten können, braucht es in der Regel auch Fördergelder, die man nochmal extern beantragt. Das macht dann auch einen Teil meiner Arbeit aus, mich hinzusetzen, mit Kolleginnen in Teams Anträge zu schreiben, zum Beispiel Gelder vom Bundesministerium zu erhalten für unsere Ideen, Gelder von Stiftungen, auf europäischer Ebene Gelder zu akquirieren. Also das wäre alles in dem Bereich Forschung. Und dann noch zwei weitere Bereiche, die ich, glaube ich, erwähnen kann in so einer Woche. Wissenschaftskommunikation. Also das, was wir machen, nicht nur in unserem Fachkreis, sondern auch nach außen kommunizieren. Das können Bücher sein, das können Vorträge für die breite Bevölkerungsgruppen sein. Fortbildung geben wir für Lehrkräfte auch. Und der vierte Block ist dann noch sowas wie Administration. Also da kämpft man mit vielen Formularen auch, die man ausfüllen muss für eine Dienstreise, für Urlaubsanträge. Das kennt man, glaube ich, auch von anderen Berufen, dass das natürlich auch einen Teil ausmacht, um dann die eigentliche Arbeit aber gut flankieren zu können. Das, glaube ich, das beschreibt die Arbeitswoche ganz gut. In der Regel sitze ich dazu viel am Schreibtisch. Es läuft viel über E-Mails und ab und an natürlich Meetings und Gespräche. Aber oft sind es, ich habe wahrscheinlich so 100 E-Mails am Tag, wo dann Anhänge dabei sind, wo ich viel lesen muss, viel kommentiere, rückmelde. Das ist ein großer Teil an allen Arbeitstagen bei mir tatsächlich. Soweit vielleicht ein Einblick.
Ich denke, das gibt einen sehr guten Überblick. Jetzt ist es ja so, über das Thema, das Schwerpunktthema, das dich auch in deiner Forschung begleitet, der Schulsport, das ist ja ein Thema, das eigentlich interessant ist, dahingehend, weil eigentlich jeder damit Berührung hat und viele haben auch mehrfach damit Berührung. Stichwort, wenn sie selber den Schulsport ausüben als Kinder und Jugendliche, aber dann später auch, wenn sie Eltern werden. So geht es ja uns dann auch als Eltern, du und ich. Kannst du denn mal mit deinen Worten beschreiben, welche Herausforderungen damit verbunden sind, welche Perspektiven du siehst, du kannst auch gerne aus, du hast vorhin gesagt, du bist auch immer an der aktuellen Forschung dran, wo sozusagen so eine Art, wo war das Schulsport in Deutschland, so einen Überblick mit deinen Worten geben, wo wir da aktuell stehen. Ich weiß, die Frage ist sehr, sehr breit, aber es ist natürlich auch ein breites Thema und ja, du kannst mal versuchen, darauf einzugehen oder ansonsten frage ich noch spezifischer.
Ja, ich versuch's mal, mir was rauszupicken. Du kannst aber gerne natürlich nachfragen. Es gibt, glaube ich, verschiedene Arten von Herausforderungen. Ein Thema ist sicherlich, dass wir ausreichend und gut qualifizierte Lehrkräfte brauchen, also ausreichend in der Anzahl. In vielen Bundesländern gibt es Mangel an Lehrkräften. Das ist eine Herausforderung. Ist auch eine Herausforderung, wenn dann Unterricht fachfremd erteilt wird, also zum Beispiel in der Grundschule, wenn dann Lehrkräfte Sport unterrichten, sich gar nicht mit dem Fach auskennen und das dann eher nur eine Bewegungspause ist, anstatt dass es ein bildender Unterricht ist. Also das ist was für die Politik auch ein großes Thema ist. Eine andere Herausforderung ist sicherlich die Sportstättensituation. Das ist auch sehr unterschiedlich in Deutschland insgesamt. Aber es gibt eigentlich überall renovierungsbedürftige Sportstätten. Es gibt auch die Herausforderung, dass viele Sportstätten in den letzten Jahren umfunktioniert worden sind für zum Beispiel Menschen mit Fluchthintergrund. Es gibt dann Ausstattungsprobleme an Material. Das ist auch was, wo sicherlich Ressourcen fehlen oder nicht in die Richtung gelenkt werden. Und dann würde ich wechseln auf eher eine inhaltliche Herausforderung, also da, wo diese Grundvoraussetzungen gegeben sind, wo guter Unterricht stattfinden kann. Da sind wahrscheinlich Herausforderungen, so aus meiner Sicht und den Forschungen mit Lehrkräften, das Thema Digitalisierung, also die Lebenswelt der Kinder in den letzten Jahren, Social Media, die nutzen Tablets, die haben Tracker in den Uhren. Was davon kann man denn vielleicht im Sportunterricht nutzen? Was ist sinnvoll? Wie kann man da diese Lebenswelt der Kinder, die sich so doch schnell geändert hat, wie kann man das abbilden im Unterricht, den Umgang damit klären, sie bilden, sie fit machen? Das ist ein Thema. Ein weiteres scheint mir noch zu sein als Herausforderung, die Vielfalt, die Heterogenität. Ich habe eben meine Anekdote ja auch erzählt. Wir haben zum Beispiel Kinder, die mit Vorkenntnissen im Sport kommen. Wir haben Kinder, die motorisch sehr fit sind. Wir haben aber auch Kinder, die mit Übergewicht oder mit starkem Untergewicht zu kämpfen haben, die vielleicht von ihren Voraussetzungen her zu Hause gar nicht Gelder haben, um im Verein tätig zu sein, die mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und für diese Vielfalt dann einen guten Unterricht zu gestalten, ist auch eine belastende Herausforderung für Lehrkräfte. Ja. Und da könnte man jetzt, glaube ich, noch Unterpunkte vertiefen. Aber das sind große Themen, die auch die Politik erkannt hat, wo es zum Beispiel auch große Forschungsprojekte in den letzten Jahren gegeben hat für den Sportunterricht und andere Fächer. Aber frag gerne sonst nochmal nach.
Ja, das ist ja so ein Thema, wo sich alle im Grunde auf dem Papier jetzt oder wenn man mit jemand spricht, sind sich ja alle einig irgendwie, dass man will ja sportliche Kinder haben, gesunde Kinder haben, beides hängt ja auch zusammen mit Bewegung und Sport. Allerdings liegt der Teufel natürlich im Detail. Du hast jetzt die Herausforderung sehr gut benannt. Mal provokativ vielleicht ein bisschen gefragt, gibt es überhaupt eine Zukunft für den Schulsport? Wie gesagt, alles ja individualisiert sich so ein bisschen, dass man überhaupt diese Kinder zusammenkriegt und dann trotz aller gesellschaftlichen, religiösen, körperlichen Unterschiede dann irgendwie so einen homogenen Unterricht hinzubekommen, ist sicher eine Challenge. Ist es nicht eher angebracht, vielleicht auf die Bewegung insgesamt, zu achten und den Sport sozusagen, ja, den Vereinen zu überlassen, den Individuen? Also wie gesagt, das ist jetzt nicht meine Ansicht, sondern ist vielleicht auch eine Frage, mit der du dich auseinandersetzt. Oder hat es einen gewissen, fast schon historischen und auch gesellschaftlichen Wert, den Schulsport zu behalten? Also wo, vielleicht kannst du sagen, so ein bisschen, wo du da stehst auf dieser Achse sozusagen zwischen mehr Bewegung rein, wo sich, wie gesagt, alle einig sind, in den Schulalltag und mehr Stehen vielleicht. Ich hatte auch jetzt als letzten Gast auch den Silvester Neithardt, der auch diese Initiative hat, Sitzen bleiben war gestern, wo sich auch dafür engagiert, dass die Schüler mehr im Stehen unterrichtet werden und man zumindest mehr abwechselt. Wo stehst du da auf dieser Achse, wenn man das so bezeichnen mag?
Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage. Es gibt verschiedene Ansätze. Also natürlich kann man auch Schulsport, wie wir ihn kennen, abschaffen und sagen, wir machen Bewegungspausen, wir machen mehr Bewegung in anderen Fächern und lassen dann Vereinstrainer in Schulen kommen, die Sportangebote durchführen. Es wäre tatsächlich auch kostengünstiger für den Staat, weil in der Regel Vereinstrainer nicht so eine lange Ausbildung haben wie Sportlehrkräfte. Das wäre also für die Steuerzahler insgesamt auch von Vorteil. Das Aber ist, wir würden auch einiges an Qualität verlieren. Die notwendige Bedingung ist aber, dass der Sportunterricht sich unterscheidet von dem, was Vereinssport heutzutage leistet. Und da können wir ja nochmal überlegen, wie haben wir Schulsport kennengelernt? Wie sollte Schulsport sein? Wie ist der heute? Ich mache es an einem Beispiel. Früher, vor 3, 4, 5 Jahrzehnten, war Sportunterricht sehr auch auf den Wettkampfsport und Leistungsorientierung ausgelegt. Also ähnlich wie viele Sportvereine das auch früher gemacht haben. Da gab es also eine hohe Übereinstimmung. Heutiger Sportunterricht sollte eigentlich nicht mehr so sein, sondern diese Leistungs- und Wettkampforientierung ist eigentlich nur eine von mehreren grundlegenden Perspektiven. Da gibt es auch fachdidaktische Konzepte, dass man zum Beispiel eine Perspektive hat, in der es eher um Gesundheit geht, eine andere Perspektive, wo es darum geht, das Miteinander, das Kooperieren zu stärken, zu erfahren, zu reflektieren. Eine andere Perspektive, da geht es um Körperwahrnehmung oder noch wieder, es geht um Ausdruck, Gestalten. Also es gibt verschiedene Sinnperspektiven, warum Kinder und Jugendliche Sport treiben können und wollen. Und ich glaube, da ist ein Schlüsselansatz, dass wir das in den Sportunterricht reintragen, damit diese verschiedenen Facetten kennengelernt werden können und wir damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jedes Kind auch eine Art findet, Sport zu treiben, sodass er oder sie lebenslang Lust hat, später Sport zu treiben. Das ist ja ein großes Ziel, auch für die Gesundheit in der Gesellschaft, dass wir es schaffen, Kinder und Jugendliche durch den Sportunterricht zu empowern und eine Enkulturation zu fördern, finde ich zwei wichtige Worte. Also sie stark zu machen, kompetent zu sein, verschiedene Sportarten, Sportbereiche kennenzulernen und das als einen wichtigen Teil der Kultur bei uns kennenzulernen, darin fit zu werden und dann auch in ihrem späteren Leben entscheiden zu können, was sie für Sport machen möchten. Und ich glaube, da, um jetzt noch deine Frage zu beantworten, da kann ein guter, so modern ausgerichteter Sportunterricht einen wertvollen Beitrag zu leisten. Und das wäre nicht möglich, wenn wir den Sportunterricht abschaffen oder ersetzen durch Vereinstrainerinnen und Trainer, die andere Dinge gut können, aber eben nicht das, wofür wir 5 bis 7 Jahre lang Sportlehrkräfte im Studium, im Referendariat ausbilden.
Was meine eigene Geschichte angeht, das hatte ich auch in der Folge mit Leon besprochen, waren das immer die schönsten Stunden, ja. Also Schulsport war das Allergrößte. Ich glaube, vielen geht so. Viele werden aber auch genau das Gegenteil sagen, dass es der Horror war, da irgendwie sich zu offenbaren und dann vielleicht auch umzuziehen und was weiß ich, mit der Scham zu kämpfen und alles Mögliche. Vielleicht noch eine Anschlussfrage an das, was du gesagt hast. Du bist ja auch sehr stark in der interdisziplinären Feld mit Schnittstellen, also zwischen anderen Fächern und Sport. Es ist ja auch so, dass Sport für sich gesehen ist ja nur ein Teil der Gleichung. Es gibt ja auch Diskussionen, so ein Fach Gesundheit einzuführen. Es geht ja auch viel um Ernährung, Sport. Irgendwann ist natürlich auch die Grenze, was überhaupt eine Lehrkraft leisten kann. Ist da vielleicht auch der Ansatz, dass man mehr interdisziplinär denkt? Oder wie stehst du zu einem ergänzenden Fach Gesundheit? Ist das vielleicht auch, stehen wir da gerade in Debatten oder ist das eine Möglichkeit für die Zukunft?
Ich glaube, ein guter Sportunterricht sollte das Thema Gesundheit an vielen Stellen berücksichtigen. Ich bin mir unsicher, ob wir ein separates Fach brauchen oder ob es nicht auch eine gute Möglichkeit wäre, das in den Sportunterricht, so wie wir ihn kennen und haben, zu integrieren. Beispielsweise kann ich auch im Sportunterricht, es muss ja nicht immer nur darum gehen, dass sich alle Kinder ganz stark bewegen, das ist eine wichtige Facette, aber es kann auch Anteile geben, in denen Wissen vermittelt wird über Gesundheit, indem man vielleicht Sportverhalten auch reflektiert, indem man über Ernährung den Kindern berichtet, vielleicht auch mal ein Arbeitsblatt austeilt oder ein kleines Video zeigt, wo ein paar Grundlagen gelegt werden. Und im Optimalfall, und du hast es angesprochen, das Interdisziplinäre, im Optimalfall stimmen sich Lehrkräfte ab, wenn das gerade auch Thema im Fach Biologie ist, gibt es auch einen extra Block zur Ernährung. Also warum nicht in dem Schuljahr Brücken bauen, Sporternährung thematisieren, was sind Besonderheiten, wie kann ich das auch im Sportkontext sehen und fördern. Und dann hätten wir einen super Bezug zwischen den Fächern. Ich glaube, das ist nämlich ein aus meiner Sicht wichtiges Thema, die Vernetzung zwischen Fächern. Dass wir nicht so stark isoliert Sachverhalte lernen oder beibringen den Kindern und Jugendlichen, sondern dass wir sie viel mehr in die Lage versetzen, das auch in ihrem Leben anwenden zu können auf komplexere Sachverhalte. Da zum Beispiel die Frage, wie ernähre ich mich gesund? Das könnte ein Thema sein, das in mehreren Fächern beleuchtet wird. Auch in höheren Stufen, vielleicht im Fach Chemie. Was bedeutet, Chemie und Biologie haben da ja auch eine Nähe verbunden mit dem Sport. Das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube aber nicht, dass wir ein separates Fach Gesundheit brauchen, sondern der Bewegungsaspekt, dass sich wirklich körperlich bewegen, das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung auf ganz vielen Dimensionen, die wir den Kindern nicht nehmen sollten.
Jetzt hast du schon angesprochen mit der interdisziplinären Magie, ja fast, wenn Fächer und Lehrkräfte dann auch zusammenarbeiten, das ist vielleicht eine ganz gute Brücke zu einem Praxisbeispiel. Stichwort MINT in Bewegung. Zunächst mal, was heißt MINT? Also das ist ja jetzt auch viel mehr in aller Munde. Ich habe es jetzt die Tage auch wieder im Radio gehört, dass da in Deutschland einfach ja die Industrie fordert, dass da mehr passiert, natürlich auch in der Schule. Also MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und du hast da auch einen Bezug zu diesen Fächern und zu Sport hergestellt. Vielleicht magst du mal was zu dieser Initiative sagen und vielleicht auch mal so ein bisschen von deiner Warte erklären, ob wir da wirklich auf den Notstand zusteuern und was der Sport da vielleicht auch für eine kleine, aber doch interessante Rolle spielen kann in dem Zusammenhang.
Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist tatsächlich ein Forschungsschwerpunkt bei uns gewesen über mehrere Jahre. Und ich glaube auch von den Rückmeldungen, die wir erhalten aus der Praxis von Lehrkräften, das ist durchaus was Spannendes. Also im Detail, oft haben die MINT-Fächer, die sind ja auch nochmal sehr unterschiedlich. Aber nehmen wir Mathematik, das ist oft ein Fach, da geht es um eher abstrakte Sachverhalte. Ein Beispiel vielleicht aus dem Mathematikunterricht, wenn es so um Flächenberechnung geht, dann gibt es die Aufgabe, wie kann ich denn die Garageneinfahrt vor dem Haus berechnen, damit ich sie dann am Wochenende pflastern kann. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die Kinder überhaupt nicht interessiert, aus meiner Sicht. Ja, welches Kind nimmt sich das vor für das Wochenende? Die haben ganz andere Dinge. Zum Beispiel im Alter der Pubertät, sich mit dem Körper zu beschäftigen. Die bewegen sich gerne, die machen Sport. Also warum nicht Aufgaben nehmen, die viel mehr mit dem eigenen Erleben zu tun haben? Und das ist unser Ansatz, um die Motivation zu steigern. Und dann für beide Fächer, also Sport und ein MINT-Fach, teilweise auch zwei oder drei MINT-Fächer in der Kombination. Wenn wir uns zum Beispiel, was führen wir durch? Wir haben Lernstationen entwickelt, da kommen dann auch Schulklassen uns besuchen, führen das durch mit ihren Lehrkräften bei uns, haben einen guten Tag an der Universität. Und das haben wir gemacht und daraus etwa 40 kleine Lerneinheiten entwickelt, so Stationen, an denen man arbeiten kann. Und da geht es zum Beispiel darum, was ist denn eigentlich eine Muskelkontraktion? Wie kann ich die sichtbar machen mit so einem kleinen Gerät? Es geht aber auch um Laktat und der Perspektive der Chemie. Was passiert denn da eigentlich in den Muskeln? Wie kann ich das besser verstehen? Es geht um Wärmeregulation. Wir haben eine kleine Wärmebildkamera und dann können die Kinder auch sehen, dass sie der eigene Körper verschiedene Temperaturzonen hat, je nachdem, ob man sich bewegt. Und da versuchen wir dann Brücken zu schlagen zu spannendem Hintergrundwissen, das eben mit dem Körper, Bewegung, Sport treiben auf der einen Seite zu tun hat, aber auch immer mindestens einem und manchmal sogar mehreren Fächern aus dem Bereich der Naturwissenschaften, Informatik, Mathematik. Das ist also ein Ansatz, wo wir glauben, dass es schon ganz gut das Interesse steigern kann, die Motivation, auch für Kinder, die vielleicht sonst nicht so stark im Sport sich interessieren oder für die MINT-Fächer, dass wir einfach neues Potenzial freisetzen für diese Kinder durch unsere Lerneinheiten. Wir kleines bisschen Werbung. Wir haben natürlich auch Bücher dazu veröffentlicht. Eins im Springer Verlag und eine kleine Heftreihe im Cornelsen Verlag. Also wer möchte, kann da auch einfach mal reingucken. Das ist für Lehrkräfte gedacht, dass wir ganz konkret Ideen für Unterricht bieten, wo man fächerübergreifend Dinge miteinander verbinden kann und so ein spannenden Unterricht für Kinder gestaltet.
Da vielleicht jetzt noch die Anschlussfrage. Also da denke ich mir auch wieder, natürlich sind wahnsinnig viele spannende Ansätze unterwegs. Und aber da so ein bisschen ketzerisch gefragt, haben wir glaube ich, viel Wissen angehäuft über die Zusammenhänge, auch Lernen und Bewegung und so weiter. Und auch in der Forschung gibt es da interessante Ergebnisse dazu. Ist es aus deiner Sicht noch ein Wissensproblem der Lehrkräfte? Also kann ja auch sein, dass man da noch sehr viel aufklären muss. Oder ist es schon, sind wir schon im Bereich Umsetzungsproblem? Also alle wissen im Grunde, was gut ist, aber die Strukturen sind noch so verkrustet, dass man da halt einfach noch nicht drankommt. Wie stehst du da dazu?
Ich glaube, dass die Bordlehrkräfte in sich da keine ganz homogene Gruppe sind, sondern dass wir teils so Lehrkräfte haben, die auch unterschiedliche Dinge brauchen. Aber insgesamt, wenn man jetzt so eine Art Durchschnitt bilden würde, dann ist schon ein Shift, eine Veränderung zu bemerken in den letzten Jahren, dass der Transfer in die Praxis viel wichtiger geworden ist. Also dass das, was in der Wissenschaft überlegt und erdacht wird, dass wir das auch an die Nutzerinnen, in dem Fall Sportlehrkräfte, bringen. Das ist viel wichtiger geworden und das ist was, wo wir und viele andere Wissenschaftlerinnen auch dran arbeiten, dass wir zum Beispiel uns an Fortbildung beteiligen, dass wir mit den jeweiligen Landesstellen in den Bundesländern zusammenarbeiten und frühzeitig sagen, hier, wir hätten die und die Idee, welche Bedarfe gibt es? Können wir das danach bei euch irgendwie in die Strukturen eingeben, dass ihr das multipliziert, also in die Breite der Lehrkräfte verteilt über Fortbildung? Und ich glaube, ein anderer Zweig ist die Ausbildung. Da sind wir schon relativ gut, auch in den Unis untereinander vernetzt. Aber das dauert natürlich, wenn man da eine neue Idee reinbringt, dann müssen diese Lehrkräfte erstmal in die Schule und sich dort akklimatisieren, ihre Gedanken einbringen. Da ist die Veränderung dann nicht ganz so schnell möglich im Gesamtsystem.
Dann ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, so ein bisschen den Elefanten in den Raum hier zu holen, und zwar das Allheilmittel, wie es von vielen gesehen wird und von anderen gar nicht, nämlich die Digitalisierung und das Thema Schule bzw. Digitalisierung und Schulsport. Digital sind unsere Kinder und wir selber wahnsinnig vernetzt, also unglaublich, was in den letzten 2, 3 Jahrzehnten da passiert ist. Wie ist es mit den sozusagen Chancen-Risikoprofilen, was den Schulsport angeht? Ist es natürlich, also es gab ja den Trend irgendwie, wir haben digital einiges verschlafen, also schaffen wir jetzt auf gut Deutsch gesagt ganz viele iPads an und machen da irgendwie lustigen digitalen Unterricht. Dann hat man wieder gesagt, nee, das Analoge ist das Wichtige, das Gegengewicht ist wichtig, weil alles digital abläuft in dem Alltag der Kinder und auch von uns Erwachsenen. Ja, wo siehst du da die Chancen und Risiken sozusagen, was Digitalisierung und Schulsport angeht, sowohl als aus didaktischer, aber auch als aus praktischer Sicht?
Das ist natürlich eine ganz spannende und brennende Frage. Meine Position basiert auf den Erfahrungen und Forschungen. Ich würde sagen, wir sollten uns nicht verschließen vor den digitalen Möglichkeiten, vor allem weil ein Auftrag von Schule auch immer ist, die nächste Generation auf ein gutes, glückliches Leben vorzubereiten. Und dazu gehört nun mal digitale Elemente, digitale Kompetenz. Ja, wir können uns eine Gesellschaft ja nicht komplett zurückdrehen und ganz ohne digitale Technik und Medien leben. Und deshalb, glaube ich, müssen wir darauf die Schülerinnen und Schüler auch vorbereiten. Wie das jetzt im Unterricht geschieht, das ist natürlich dann eine ganz schwierige Sache. Nur weil man digitale Medien im Unterricht einsetzt, wird dadurch nicht automatisch der Unterricht besser. Manchmal wird er auch schlechter. Ich glaube, da sind Lehrkräfte, aber auch wir Wissenschaftlerinnen dabei zu lernen, auszuprobieren, zu testen, was funktioniert gut und das dann nach und nach auch einzubauen. Für den Sportunterricht darf es natürlich nicht so sein, dass die Kinder da digitale Medien in die Hand bekommen, sich gar nicht mehr bewegen und nur was auf dem Tablet machen, sondern es soll ein sinnvoller Einsatz sein. Beispiele vielleicht. Im Sport haben wir ja mit Bewegung zu tun. Bewegte Bilder sind also etwas, wo wir Nutzen von haben können, zum Beispiel für Feedback. Es geht um Bewegungslernen, um eine Facette auszunehmen. Das heißt, wenn ich einen Kugelstoßen optimieren möchte, meine Bewegung dafür, dann kann ich das zum Beispiel so tun, dass ich Videoaufnahmen am Tablet durchführe und die Kinder dann direkt nach ihrem Versuch, die Kugel weit zu stoßen, auf dem Tablet nachschauen können. Ihre eigene Bewegung wird mit einem kleinen Zeitverzug automatisch gezeigt. Sie können sich selbst nochmal sehen und dann ihr Bewegungslernen verbessern. Das kann mit Rückmeldung von der Lehrkraft oder Mitschülern dazu funktionieren. Und so könnte man Unterricht beispielsweise gut organisieren, dass sie die Kinder einen zusätzlichen Mehrwert haben, eigenes Bewegungslernen und Sehen geschult wird und man das digitale Medium als Hilfsmittel einsetzt. Das wäre eine Möglichkeit. Ich hatte eben schon mal angedeutet, Fitness-Tracker, auch das hat für viele einen sehr motivierenden Einfluss. Warum nicht auch das im Unterricht thematisieren, wie man damit sinnvoll umgehen kann? Was sind denn realistische Ziele, Schrittziele, Ernährungstagebücher in digitaler Form? Das wäre auch was, wo wir eben über Gesundheit und Ernährung gesprochen haben. Also ich glaube, dass man den Kindern da schon auch zutrauen kann, mit diesen Medien zu arbeiten und dass Lehrkräfte das in den Unterricht einbauen sollten. Nicht immer und täglich. Manchmal ist es aber auch für Lehrkräfte eine tolle Unterstützung. Beispielsweise digitale Klassenlisten zu haben, die man dann auf Knopfdruck in Mannschaftseinteilung überführen kann oder Hilfen durch Apps bei der Bewertung, bei der Leistungseintragung von Schülerinnen und Schülern. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, bis hin vielleicht zu, was wir auch in der Forschung uns anschauen, Virtual Reality. Das ist jetzt natürlich noch nicht ganz so in der Welt, aber viele Kinder treiben oder Erwachsene sind es eigentlich jetzt, treiben auch Sport in Exercise Games oder in Virtual Reality Spielen. Also warum nicht diese Komponente zumindest auch mal punktuell mit aufnehmen? Und wenn man mal dann denkt, vielleicht in ein paar Jahren, wenn es dann Brillen gibt, die eine viel stärkere Verschmelzung erlauben zwischen virtueller Welt und der realen physischen Welt, dann wird das auch einen Einfluss auf das Sporttreiben haben. Beispielsweise mit Brillen, die dir beim Radfahren den Weg anzeigen, wenn du Sport treibst oder in anderen Sportkontexten dich unterstützen. Und ich glaube, dass wir das zur rechten Zeit auch als Innovation mit in den Sportunterricht einbringen könnten. Was meinst du dazu, Max?
Ich glaube, dass das der richtige Weg ist, weil ich sehe das auch, wie motivierend so ein Game-Based Approach sein kann. Ich glaube, dass man da noch ganz am Anfang steht. Ich glaube, dass das die richtige Fährte ist, weil man natürlich, der Geist ist aus der Flasche. Man kann jetzt irgendwie nicht so tun, als wäre das Umfeld der Kinder nicht digital. Also kann man ja auch irgendwie das Beste dann aus den Welten zusammen machen. Es gibt aber allerdings auch irgendwie einen gewissen Charme, analoge Räume zu schaffen, wo man einfach sagt, okay, jetzt hier bleibt, versteht zum Beispiel auch gar nicht, warum das Handy überhaupt in der Schule mit dabei sein muss in einem gewissen Rahmen. Vielleicht bin ich da aber auch irgendwie nicht up to date und viele Schulen spielt's gar keine Rolle. Also ich glaube, das ist vielleicht auch eine Form von Freiheit, die man den Kindern geben könnte, wenn man einfach da sozusagen fast schon analoge Schutzräume fördern könnte. Also ich glaube, es geht beides zusammen, aber da braucht es dann wahrscheinlich auch diese Forschung von dir, von deinen Kollegen, dass da einfach dann auch was passiert. Und ich hoffe halt, dass die Politik euch zuhört, weil wie gesagt, ich habe oft so die Vermutung, dass es so ein gar nicht so sehr an dem Wissen hakt, sondern eher dann an der Umsetzung. Aber da wird's spannend sein, wie es weitergeht. Also oder magst du dazu noch was entgegnen? Oder?
Nein, ich glaube, dass ich da mit dir übereinstimme. Das Handy, das Mobiltelefon, das ist ja per se weder gut oder schlecht, sondern es ist dann eine Frage, wie es genutzt wird. Und wenn man Kindern das erlaubt und die Kinder dann aber die Freiheit haben, ihre WhatsApp-Nachrichten dort während des Unterrichts zu checken und zu schreiben, das ist natürlich nicht sinnvoll. Also dann eine Schutzfunktion, einen Schutzraum zu kreieren, dann wäre es wichtig. Und Ansätze gibt es natürlich für verschiedenste Probleme, in dem Fall Schulgeräte. Viele Schulen haben ja auch schon Tablets, die man nutzen kann, wo dann die Kinder diese Ablenkung nicht hätten und vielleicht nur das jeweils richtige Programm nutzen, zum Beispiel für den Sport, für Videoaufnahmen. Auch das hat im Detail wieder Probleme und Schwachstellen und man kann immer irgendwo dann Unterrichtsstörungen daraus produzieren, weil Kinder was nicht so nutzen, wie es intendiert wird. Aber das haben wir auch, wenn wir nicht mit digitalen Medien arbeiten. Und ich glaube, dass wir, wie du sagst, viele, viele Lösungsideen gibt's schon. Wir sind da gerade als Gesellschaft in einem Ausprobieren, versuchen viele Dinge und dann wird's auch immer einen Schritt nach vorne geben. Also ich bin da ganz optimistisch.
Ich auch, von meiner Grundausrichtung und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber weil du auch genannt hattest vorhin auch wie sich auch der Schulsport verändert hat. Also früher ging's auch viel um Leistung und dass das so ein bisschen weniger wird. Also da vielleicht nur ein Beispiel aus der Praxis. Also vor ein paar Tagen habe ich mit alten Freunden gesprochen und da ging es auch darum, um das Thema Bundesjugendspiele, und dass es oft gar nicht mehr um die Leistung geht. Also was ich damit sagen will, dass wir das Pendel zu sehr in die andere Richtung schwingen, dass dann so ungefähr, ja, aus den USA kennt man das auch, dass man irgendwie 712. wird beim 5-Kilometer-Lauf und dann kriegt man noch eine Siegerurkunde oder sowas. Also jetzt etwas provokativ gesagt, dass das so ein bisschen ausschlägt. Gleichzeitig will man natürlich, ist man dem Spannungsfeld, dass man alle mitnehmen möchte. Also das stelle ich mir einfach eigentlich an wie die Quadratur des Kreises vor. Also vielleicht muss man dann einfach den Schulsport so ein bisschen anders definieren, so wie du es auch gesagt hattest. Und da aus meinen meandernden Gedanken sozusagen vielleicht die Frage zu den psychologischen und sozialen Aspekten des Schulsports. Also was fällt dir dazu ein oder wie ist der Stand der Forschung, wie man eben das für alle motivierend gestalten kann, ohne dass man eben sagt, irgendwie der halt einfach 2 Sekunden schneller ist im 100-Meter-Lauf, muss dann nur noch irgendwie andere Sachen machen, die ihn gar nicht fordern. Gibt es da überhaupt eine Lösung für oder muss man ganz anders denken?
Ich nehme gerne Bezug auf deine meandernden Gedanken, wie du gesagt hast. Ich glaube, Leistung, also die Leistung auch im Sport zu zeigen und einzufordern und dann auch zu bewerten, das ist eine Facette von Sport. Und die war früher sehr, sehr im Fokus. Und die haben wir auch heute noch im Leistungssport, der auch in den Medien übertragen wird. Da geht es ja in der Regel um Sieg und Niederlage, um Gewinnen, um Leistung zeigen. Wir haben aber auch ganz viele Menschen, die aus anderen Gründen Sport treiben und die das gerne machen. Und das ist ja auch was, wo wir mit dem Schulfach Sport hin möchten, Menschen zu motivieren, ein sportbegeistertes, sportaffines Leben zu führen. Und ich glaube, dass der Sportunterricht da ja einfach andere Perspektiven mit aufnehmen muss. Wir haben da auch fachdidaktische Konzepte, die das schon im Blick haben, um diese Heterogenität und Vielfalt abzubilden und möglichst viele zu erreichen. Und jetzt zu deiner Frage mit den Werten. Ich glaube, dass das auf einer vielleicht in einer abstrakten Art da ganz starke Möglichkeit gibt, dass wir uns im Sport Ziele setzen, die mit Anstrengungen gerade so erreichbar sind. Also es ist auch immer eine Herausforderung. Und das ist aber, wenn wir es dann schaffen, auch ein Moment der Freude, des Glücksempfindens, einer Belohnung. Und diese Grundstruktur, sich Ziele setzen, dadurch durch das Erreichen auch Selbstwirksamkeit, so ein Begriff aus der Forschung, Selbstwirksamkeit zu erfahren, also dass ich selber was erreiche, dass ich wirksam werde auf die Umwelt, meine Ziele einlöse und das auch selber zu regulieren, dass das ganz wichtige Kompetenzen sind, die auch mit dem Sporttreiben einhergehen können, die Kinder auch erfahren. Und da auch unter anderem eben, was du gesagt hast, mit diesem Leistung auch wertzuschätzen, zu honorieren. Andere Werte, nach denen du gefragt hast. Ich glaube, dass der Sport immer noch viel Möglichkeit bietet für Fairness und Miteinander, dass das von Kindern erlebt wird und dass der Sportunterricht auch möglich macht, mit Regeln umzugehen. Aber auch Regeln des Sports können ja verändert werden, die können ausgehandelt werden. Denn im Prinzip ist ja jegliche Sportart ist ja eine Konvention von Regeln, also man hat sich darauf geeinigt. Man kann die aber auch anpassen. Wenn zum Beispiel Kinder eine Sportart neu erlernen, braucht es vielleicht manchmal Regelanpassung, um den Spielgedanken aufrechtzuerhalten, trotzdem Freude erleben zu lassen, auch dieses Gefühl, ich kann die Herausforderung schaffen. Ob das mal ein niedrigeres Netz ist und leichterer Gegenstand, der befördert werden muss oder ähnliches. Und diese Anpassung von Regeln, ich glaube, das ist eine wichtige Facette, auch im Sportunterricht den Kindern bewusst zu machen. Auch später im Leben könnt ihr eigene Sportarten erfinden, könnt Regeln abändern, so dass ihr das gerne macht. Das ist, glaube ich, auch ein Bereich, wo der Sportunterricht gut beitragen kann zu psychologischen und sozialen Aspekten oder Werten.
Ja, und ich bin mir ganz sicher, und da bin ich auch mit ein positiver und optimistischer Mensch. Im Grunde hat jedes Kind nicht nur ein Talent, was es dann irgendwann wo es einfach besser ist oder gut ist oder glücklich ist, wenn es das ausübt. Ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass es dieses Talent und diese Lust auch am Sport gibt und dass es halt die Aufgabe ist, vielleicht auch von der ganzen Gesellschaft, da kann man dann auch die Eltern mit dazu nehmen, dass die Vereine, das gesellschaftliche Umfeld, aber auch die Medien, dass man den Kindern eher hilft zu finden, was ist denn meine Sportart, also mit Möglichkeiten. Vielleicht ist es für den einen nur der Waldlauf, nur in Anführungsstrichen, für den anderen ist es ein Teamsport, der andere braucht viel Action, wieder ein anderer braucht irgendwie ja Equipment und Elemente wie Wasser und Wind. Also ich glaube, da ist so ein bisschen die Chance, aber auch natürlich die Schwierigkeit, dass dann sowas, also aus meiner Sicht müsste der Schulsport noch ausgebaut werden, weil wo sind denn die Leute glücklich und finden sich, und wir brauchen eben diesen gesellschaftlichen Schulterschluss und Dialog. Und mir fällt da eigentlich wirklich nichts Besseres ein, wie Sport, solche Werte, an denen es hapert aus meiner Sicht, dann zu vermitteln. Also insofern bist du an einer ganz entscheidenden Stelle sozusagen aus meiner Sicht.
Ja, darf ich ergänzen?
Ja, natürlich.
Vielleicht auch mit einem kleinen Widerspruch. Also wir haben da einen Konsens, du und ich, Max, glaube ich. Vielleicht ist es aber auch wichtig zu betonen, nicht jedes Kind in der Schule mag Mathematik oder bestimmte andere Fächer. Und viele Menschen haben auch später nicht mehr so viel damit zu tun in ihrem Leben oder in ihrem Beruf, so, außer vielleicht in den Grundlagen. Und manchmal muss man auch das auf den Sport übertragen und sagen, es müssen auch nicht alle Menschen in Deutschland oder auf der Welt Sport treiben. Es ist auch okay, wenn sich manche dafür entscheiden, dass Sport nicht so ein wichtiger Teil im Leben ist, wie jetzt bei dir oder bei mir und bei vielen anderen. Aber der Schulsport kann ihnen trotzdem Angebote schaffen, dass sie das kennenlernen und sich dann bewusst entscheiden können, was vielleicht die Sportart ist oder auch, dass es nicht ein wichtiger Bestandteil im Leben ist. Und das, glaube ich, ist dann ein Stück der Freiheit, die wir allen zubilligen müssten. Und so gerne wir dann immer Sport machen und ich auch für den Sport brenne und leidenschaftlich bin, ich bin auch dafür, alle zu versuchen, schöne Facetten des Sports im Sportunterricht zu zeigen. Aber wir müssen auch uns von dem Anspruch lösen, dass wir als vielleicht sogar einziges Schulfach irgendwie alle erreichen und quasi bekehren müssten. Das finde ich auch immer einen wichtigen Punkt in der Ausbildung, was so die Zielsetzung, die Zielerreichung dann überhaupt angehen kann.
Da hast du natürlich recht. Wenn wir das erreichen, dass man sie damit konfrontiert oder in Berührung kommt und in den Dialog kommt, ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel passiert. Also was jeder dann draus macht, wie gesagt, da bin ich ganz d'accord. Also keiner muss irgendwie dann später Sport machen. Aber die Prinzipien, die Sport, sag ich mal, vermittelt, die hat man dann so oder so in seinem Leben. Also man ist in regelbasierten Konstrukten, wo halt Fairness und Teamarbeit und Disziplin auch gefördert oder verlangt wird. Also abstrakt gesehen hat man ja irgendwie, ist das Leben eine sportliche Herausforderung sozusagen. Ich würde vielleicht, wenn wir jetzt schon bei den ganz großen übergeordneten Themen sind, da gleich den Anschluss suchen mit der Frage. Jetzt bist du natürlich schon an einer Stelle, wo du Sachen hoffentlich verändern kannst und wirst, was so den aktuellen Zustand angeht. Aber meine ja spekulative Frage zielt jetzt so ein bisschen noch eins größer. Also du bist jetzt aufgestiegen, der Professorenjob war dir nicht genug. Du wirst jetzt da berufen und bist plötzlich deutscher Sportminister. Ganz kurz träumen, du hast unbegrenztes Budget, du hast viele Mitarbeiter, die total motiviert sind und ihr wollt einfach unglaublich viel bewegen. Was würdest du denn von deinem Sitz in Berlin als erstes in Angriff nehmen?
Ja, spannende Frage, welche Vision ich da hätte. Ich glaube, zunächst müsste man natürlich mal bedenken, dass wir die föderalen Bildungsstrukturen haben. Ich müsste mich also dann entweder zum Superminister in irgendeiner Form küren oder mit den Ländern geschickt kooperieren, dass man das auf die Landesebene bringt. Und inhaltlich würde ich fast bei dem ansetzen, was ich eben auch als Herausforderung beschrieben habe. Also gute Lehrkräfte zu gewinnen für ein Studium, aber sie dann auch gut auszubilden, gut vorzubereiten, also den Lehrkraftmangel anzugehen. Das weiß die Politik schon. Ist natürlich nicht ganz, ganz leicht. Aber vielleicht kann man auch Arbeitsbedingungen verbessern, es attraktiver machen, in den Lehramtsjob zu wechseln. da könnten, glaube ich, noch gut Stellschrauben bedient werden. Im Lehramtsstudium hat sich schon viel getan in den letzten ein, zwei Jahrzehnten. Da ist viel mehr Praxisnähe entstanden. Da gibt es gute Verbindung auch zu neueren Erkenntnissen, Innovationen. Ich glaube, leicht wäre, wenn ich viel Geld hätte von dir als eingesetzter Minister, dann würde ich wahrscheinlich in die Sportstätten Gelder lenken, also eine bessere Infrastruktur. Es muss nicht überall Hochglanz und neu sein, aber teilweise gibt's gar keine Sporthallen, die benutzbar sind an vielen Schulen. Gibt's keine Schwimmbäder, die genutzt werden können. Gibt's wenig Material, wenig Zeiten, in denen Sportunterricht stattfinden kann. Ich glaube, das ist was, wo die Politik gerade mit einer Ressourcenumverteilung doch einiges bewegen könnte. Die inhaltliche Ausgestaltung, da sind wir auch jetzt schon auf einem guten Weg. So wie du eben beschrieben hast, das läuft hier und da sicherlich noch holprig, aber da sind wir mitten dabei im Transfer. Ich glaube, da würde ich in dem Bereich der Ausbildung und Vernetzung noch ein bisschen Stärkung reinbringen wollen, aber es nicht grundlegend anders machen. Das ist eher was von den Rahmenbedingungen, die Politik bieten kann. Ressourcen für Sportstätten, für Lehrkräfte, Anreizsysteme schaffen. Da würde ich die Politik gerne stärker engagiert sehen.
Ein sehr gutes Ziel und vielleicht kurze Korrektur. Also das Geld würdest du in diesem Beispiel nicht, hoffentlich nicht von mir bekommen, weil das würde bedeuten, dass ich Bundeskanzler bin und ich könnte mir keinen Job auf der Welt vorstellen, den ich weniger gern mache. Also ich habe Respekt dafür, aber Wahnsinn, das zu machen, könnte ich mir nicht vorstellen. Und vielleicht zum Schluss noch ein bisschen eine persönliche Frage oder eigentlich zwei Fragen. Die erste ist, gibt es ein Ritual oder Produkt oder eine Weiterbildung oder irgendwas, was dich in der Freizeit oder beruflich begegnet ist, was in den letzten Jahren deine Lebensqualität deutlich verbessert hat? Fällt dir da was ein?
Das ist ja schon eine ganz persönliche Frage. Und da überlege ich, was denn die größten Schwierigkeiten oder Herausforderungen waren. Und bei mir war das vor ein paar Jahren eine Zeit, wo ich sehr unter Rückenschmerzen gelitten habe. Und jetzt bin ich wieder schmerzfrei. Das freut mich. Und wie ich da hingekommen bin, ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage. Ich habe tatsächlich, war ich unachtsam mit meinem Körper. Ja, und ich habe das neu entdeckt, auf mich selbst zu achten. Ich habe dir eben von meinem Beruf beschrieben. Ich habe viel am Schreibtisch gesessen. Karrierephase, wo es auch anstrengend war, wo man viel Zeit investiert. Und vielleicht kennen das einige auch, die zuhören. Man sitzt am Schreibtisch, die Schultern wandern nach vorne. Man ist in gebeugter Haltung. Die Sehnen verkürzen sich, wenn man das ein paar Jahre macht. Und das hat zu Disbalancen bei mir geführt. Da war ich nicht aufmerksam genug. Und meine Wiederentdeckung ist eigentlich das gewesen, was ich als wichtigen Schritt wahrgenommen habe. Nämlich darauf zu achten, Bewegungspausen, Sport einzubringen, dass ich jetzt wieder viel mehr auch für mich selber Dinge wie das Stehen, du hast von deiner vorletzten Folge, glaube ich, berichtet im Podcast, dass ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch mir angeschafft habe, dass ich jetzt 3/4 des Tages am Schreibtisch stehe, Lockerungsübungen mache, Bewegungspausen, ich gehe zwischendurch teilweise joggen, mache Sport wieder. Also das, wofür wir eigentlich brennen, den Sport, den hatte ich etwas vernachlässigt. Und das wieder in meinen Alltag einzubauen, auch mal zum Arbeitsplatz zu joggen, an Regelmäßigkeiten, Ritual, das war für mich ein Gamechanger in meinem Leben, weil tatsächlich die Schmerzen, die ich hatte, sich dadurch auch wieder haben wegtrainieren lassen. Da war ich sehr glücklich, bin auch sehr stolz, dass das gelungen ist und würde an die Zuhörenden diese Ermutigung geben, dass man tatsächlich mit Sport auch im fortgeschrittenen Alter immer noch Anpassungen vornehmen kann, dass Sport auch helfen kann für die Gesundheit, zuträglich ist. Bei mir persönlich war es zumindest so eine erfolgreiche Sache.
Das kann ich alles nur unterstreichen und vor allem auch der Stehschreibtisch, der bewegbare Wunder auch bei mir. Es ist wahrscheinlich auch meine beste Anschaffung der letzten Jahre. Man muss es dann nur auch durchziehen. Oft steht er dann auch oder stand er in der Ecke. Jetzt nutze ich ihn wieder ganz regelmäßig, natürlich auch motiviert durch den Silvester, meinen Gast, den wir schon angesprochen hatten. Und ja, vielleicht zum Abschluss, weil ich natürlich wahnsinnig viel Büchern zu tun habe und auch für Bücher brenne und mich begeistern kann und Leon genauso. Vielleicht fällt dir da noch irgendwie ein Buch ein, das du vielleicht auch schon öfters verschenkt hast oder das dich besonders, vielleicht auch in der Phase wo es nicht so lief in deinem Leben oder vielleicht auch noch in der Phase, wo es sehr gut lief, einfach begeistert hat oder die dich irgendwie zum Umdenken oder Nachdenken bewegt hat? Gibt es da ein Buch, das dir einfällt?
Da kann ich dir nicht ein Buch nennen, aber ich kann dir eine Empfehlung aus meinem Leben weitergeben. Mein Ziel ist es, jede Woche ein Buch zu lesen. Ich schaffe nicht immer alles bis zu Ende zu lesen, aber eine neue Perspektive. Ich suche mir also gezielt Bücher aus von spannenden Persönlichkeiten oder mit Inhalten, mit denen ich mich noch gar nicht in meinem Leben beschäftigt habe, um einfach ganz neugierig Blickwinkel kennenzulernen, die ich vorher so noch nicht hatte. Das wäre meine Empfehlung.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute und ein Wahnsinnsziel, ja, ein Buch pro Woche. Gut, es gibt natürlich auch echt tolle Tools wie Blinkist und so weiter, die dann zusammenfassen, aber das ist doch ein perfekter Schlussgedanke. Ja, Ingo, ich möchte dir sehr herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast für das Thema. Ich glaube, es ist ein Thema, das viele Menschen berührt, über das man auch manchmal irgendwie in der Vergangenheit vielleicht aus eigener Erfahrung mit den Kindern den Kopf geschüttelt hat, aber doch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Mich bringt's zum Schmunzeln und Lächeln. Bei anderen wird's anders sein, aber es ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und ich hoffe, dass du und deine Kollegen viel bewegen könnt in der Zukunft für die Kinder. Es gibt wirklich kaum was so zum Teil stiefmütterlich behandelt wird aus mehreren Gründen und was im Grunde schade ist und vielleicht auch die, so wie du es mit der Initiative MINT in Bewegung, dass du das auch bewiesen hast, dass es da einfach viele gute Schnittstellen gibt. Also vielen Dank nochmals für deine Zeit und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, hier in der Sportfamilie zu sein.
Auf jeden Fall vielen Dank dir, Max, und allen Zuhörenden. Dankeschön für die Einladung und das sehr nette Gespräch.
Die Quellen und alle erwähnten Studien, Links und weiteren Informationen zur heutigen Folge findest du auf www.fitnessrevolutionäre.de/Sportfamilie oder in den Shownotes. Die Sportfamilie, der Podcast für Fitnessrevolutionäre.